So, meine Lieben, kann man mich hören? Ja, geht's? Noch lauter? Wir wollen uns jetzt noch ganz still werden, einfach zum Gebet, dem Herrn die Zeit anbefehlen, damit wir recht hören und verstehen, damit der Segen möge das Reden und das Hören. Herr, wir danken dir für das unheimliche Vorrecht, für das Privileg der Vergebung. Du hast es uns gegeben durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn allein können wir erfahren, was es bedeutet, frei zu sein. Durch ihn allein wissen wir, was es heißt, in Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott zu sein und frei sein, schuldlos zu sein. Nicht, weil wir schuldlos wären, sondern weil du die Schuld getragen hast für uns. Und dafür danken wir dir. Und Herr, ich bete, dass wir recht verstehen mögen, was es bedeutet, dass uns vergeben ist und was es bedeutet, anderen zu vergeben und vergeben zu können, weil du es möglich machst, Herr, allein durch deinen Kreuzestod. Und dafür danken wir dir. In Jesu Namen. Amen. Wenn wir über Vergebung sprechen, dann müssen wir vielleicht unterscheiden am Anfang zwischen zwei verschiedenen Arten der Vergebung. Und zwar, zum einen hat es zu tun mit unserer Position, zum anderen mit unserer Beziehung als Christ mit dem Herrn Jesus. Was meine ich jetzt damit? Wenn du und ich, wenn wir einmal vor Gott kommen, das musst du nur einmal tun, das kannst du gar nicht zweimal tun. Du kommst einmal vor Gott und bittest Gott, du bekennst ihm, dass du ein Sünder bist und du empfängst die absolute Vergebung in Jesus Christus ein für allemal, nie mehr zu wiederholen. Deine Position ist nun vergeben. Das beinhaltet deine vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Sünden. Ich kenne viele Christen, die glauben zwar, dass ihre vergangenen Sünden vergeben sind, aber sie können nicht glauben, dass ihre gegenwärtigen und schon gar nicht, dass auch die zukünftigen Sünden vergeben sind. Aber ich habe eine Frage an dich. Wie viele Sünden in deinem Leben waren Zukunft am Kreuz von Golgatha vor 2000 Jahren? Alle deine Sünden waren damals Zukunft. Wann wurden alle deine Sünden vergeben? Damals am Kreuz von Golgatha. Und aus diesem Grund sind nicht nur deine vergangenen Sünden vergeben, sondern auch die gegenwärtigen und zukünftigen. Das hat mit unserer Position zu tun als Kind Gottes. Das ist diese totale Befreiung der Sünden, die Jesus möglich gemacht hat, weil er für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist, ein für allemal. Allerdings, und das ist die zweite Art der Vergebung, und über die möchte ich mehr sprechen, denn in diesem Bereich herrscht große Verwirrung. Zwar nachdem Jesus Christus dir vergeben hat, du bist Kind Gottes ein für allemal, müssen wir jetzt lernen, als Kind Gottes zu leben. Und in diesem Leben mit dem Herrn Jesus bedürfen wir der täglichen Vergebung, um unsere Beziehung aufrecht zu erhalten. Nicht damit du Christ wirst, das bist du geworden am Tag deiner Wiedergeburt. Aber um in dieser neuen Position zu leben, brauchst du die tägliche Vergebung. Und davon spricht eigentlich Paulus, der Apostel, in erster Linie, wenn es um Vergebung geht. Unglücklicherweise, in unseren Gemeinden und Kirchen wird gar nicht so wenig von Vergebung geredet. Es wird relativ viel von Vergebung geredet, aber ein Problem: sie wird wenig praktiziert. Und das ist das Problem. Ich möchte euch jetzt mit euch ein bisschen reinschauen in verschiedene Aspekte der Vergebung. Und zwar zum ersten das Ausmaß der Vergebung, zum zweiten die Voraussetzungen der Vergebung, drittens die Notwendigkeit der Vergebung, viertens die Praxis und das Erleben der Vergebung und fünftens gebe ich euch noch fünf Gründe, warum wir nicht vergeben wollen. Okay, Punkt Nummer 1, das Ausmaß der Vergebung. Unter dieser Überschrift gibt es zwei Unterüberschriften oder Untertitel. Und zwar erstens, Vergebung hat keine Grenzen. Der Herr Jesus lehrt uns in der Bibel, dass Vergebung nicht eine Möglichkeit ist, sondern eine Pflicht. Dass du anderen Menschen vergibst, ist nicht eine Möglichkeit, sondern eine Pflicht, die praktiziert werden muss, nicht über die geredet werden muss. Es ist nicht etwas, das du tun kannst, falls du dich danach fühlst. Es ist ein Befehl. Matthäus Kapitel 5, Vers 43, sagt der Herr Jesus in der Bergpredigt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Denn er lässt die Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Der Jesus sagt hier, liebet eure Feinde, betet für die, die euch Böses tun. Es kann sein, dass in deiner Ehe deine Frau, dein Ehemann zum Feind wird. Wie hast du sie dann zu behandeln? Wie einen Feind. Lieben und für ihn beten. Es kann sein, dass einer in deiner Gemeinde, ein Ältester, der Pfarrer, einer deiner Mitkollegen in der Gemeinde, dass die zu deinen Feinden werden, weil sie dir etwas angetan haben. Wie hast du deine Feinde zu behandeln? Du sollst ihn lieben und für ihn beten. Das ist der Befehl von Jesus Christus. In Matthäus Kapitel 18 lesen wir Folgendes. Da sagt Petrus liebe ich. Der hat immer dann geredet, wenn er nicht hätte reden sollen. Der ist mir sehr ähnlich. Aber er war impulsiv. Das bin ich zwar nicht so, aber er hat dann immer geredet. Das sind nette Leute. Sie reden zwar, wenn sie nicht gefragt sind, aber sie sind impulsiv. Die brauchen wir auch. Gott sei Dank haben wir nicht nur solche, aber die brauchen wir. Sonst ist das Leben nämlich langweilig. Und Petrus hat gesagt in Matthäus 18, 21, dann trat Petrus zu ihm und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis siebenmal? Mit anderen Worten, ich bin ganz schön gut, siebenmal. Das schafft nicht jeder. Und Jesus spricht zu ihm, ich sage dir, mein lieber Petrus, nicht siebenmal, sondern siebenmal 70-mal. Das sind 490 Mal pro Tag. Das heißt unendlich. Seht ihr, das ist Gottes Perspektive. Und darum ist es wichtig, das Wort Gottes zu kennen. Wir müssen nämlich lernen, unsere Gedanken zu füllen mit Gottes Gedanken, damit wir beginnen, so zu denken, wie Gott denkt. Und Gottes Perspektive ist, vergib deinem Bruder, der gegen dich sündigt, nicht siebenmal, sondern siebenmal 70-mal. Das ist Gottes Perspektive. Es gibt keine Grenzen für die Vergebung. Es gibt keine Grenze oder keine Sünde, die so schlimm wäre, dass man sie nicht vergeben kann. Es gibt auch keine Sünde, die du so oft begangen hast, damit, dass sie nicht mehr vergeben werden könnte. Das würde der Herr Jesus niemals zugeben. Das ist nicht seine Perspektive. Zweitens, Vergebung hat nicht nur keine Grenzen, Vergebung ist auch absolut. Von Gottes Blickpunkt gesehen ist die Vergebung, die er uns zuteil werden lässt, absolut und ein für alle Mal abgesichert. Wenn Gott Sünde vergibt, hat er sie nicht nur vergeben, sondern vergessen. Gott wird niemals eine Sünde ausgraben, die er einmal vergeben hat. Aus dem einen Grund, er kann sich nicht mehr daran erinnern. In dem Psalmen, Psalm 103, Vers 12, ich lese euch nur ein paar Verse vor, die über die Vergebung sprechen. Psalm 103, Vers 12, Sofern der Osten ist vom Westen, hat er von uns entfernt unsere Sünden. Er sagt hier, soweit der Osten ist vom Westen. Er sagt nicht Norden und Süden, denn Norden und Süden sind definitive Punkte. Er sagt Osten und Westen, weil Osten und Westen ist unendlich voneinander entfernt. Da gibt es keine Grenze. So weit sind deine Sünden entfernt. Immer Jesaja Kapitel 43, Jesaja 43 lesen wir Folgendes im Vers 25. Ich, sagt Gott, ich bin es, der deine Verbrechen auslöscht, um meinetwillen, und deine Sünden will ich nicht mehr gedenken. Das funktioniert so. Du hast zum Beispiel letzte Woche deine Mutter angelogen und du weißt, das sollst du eigentlich nicht. Du hast deine Mutter angelogen und nächsten Tag kommt dir in den Sinn, ich habe eigentlich gesündigt, das hätte ich nicht tun sollen. Und so gehst du vor Gott und sagst, Gott, vergib mir, ich habe gelogen und ich weiß, es ist nicht recht zu lügen. Und Gott vergibt dir, das tut er nämlich ganz gerne, er hat da keine Probleme. Und zwei Tage später begegnest du deiner Mutter und das schlechte Gewissen überkommt dich wieder. Mensch, ich habe meine Mutter belogen. Du gehst wieder zu Gott und sagst, Gott, es tut mir so leid, ich habe meine Mutter belogen. Und Gott sagt, wirklich, wann ist das passiert? Ja, du weißt doch, Gott, vorgestern Abend, dass, was ich gesagt habe, war eine Lüge. Hast du das wirklich gesagt? Was hast du gesagt? Ja, du weißt doch noch das und das. Kann mich nicht daran erinnern. Weiß nicht. Du kannst vor Gott nicht eine Sünde zweimal bringen. Er weiß nicht, wovon du sprichst. Denn wenn Gott Sünde vergibt, ist sie vergessen ein für alle Mal. Und wenn du wieder zu ihm kommst, tut mir leid, das ist sinnlos, er hat keine Ahnung, worum es geht. Das ist, wenn Gott Sünde vergibt. Und diese absolute Vergebung beschreibt die Bibel, vor allem der Apostel Paulus, wir sind gerechtfertigt, ein für alle Mal. Totale Vergebung und Rechtfertigung ist ein und dasselbe. Denn die Sünde der Welt ist ausgelöscht am Kreuz von Golgatha. Potenziell ist jedem Menschen, der auf dieser Erde lebt, seine Sünde vergeben. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 2 lesen wir, denn Christus ist gestorben für die Sünde der ganzen Welt. Zweitens, also das Ausmaß der Vergebung ist grenzenlos und absolut. Zweitens, die Voraussetzungen zur Vergebung. Die Voraussetzungen der Vergebung sind folgende. Erstens, wir, du und ich, als Christen, ich rede jetzt als gläubige Leute, die Vergebung erfahren haben. Wir müssen immer vergebend sein. Matthäus Kapitel 6, Vers 12, ich lese es euch vor. Matthäus 6, das kennt ihr alle, diesen Abschnitt. Matthäus 6, Vers 12, das ist nämlich der Teil vom Vater Unser. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben haben. Und dann lesen wir im Vers 14, denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben. Wisst ihr, was interessant ist? Jeden Sonntag verlassen Millionen von Menschen die Kirche am Vormittag und Millionen von Menschen haben das Vaterunser gebetet am Sonntag, vergib mir meine Schuld. Und Millionen Menschen gehen am Sonntag unvergeben aus der Kirche. Aus dem einfachen Grund, sie sind nicht bereit, anderen zu vergeben. Der Herr Jesus hat gesagt, so wie du dem anderen vergibst, so wird dir vergeben. Wenn du dem anderen nicht vergibst, ist dir auch nicht vergeben. Das heißt, Jesus setzt die Vergebung voraus. Christen wird vorausgesetzt, dass sie vergebend sind. Wenn du als Gläubiger die tägliche Vergebung, die Reinigung und Freiheit der Vergebung erfahren möchtest, dann ist daran eine Bedingung geknüpft. Und die Bedingung ist, dass du auch vergibst, sonst ist dir nicht vergeben. Diese vergebende Haltung ist die Voraussetzung, dass du Vergebung erlangst. Übrigens, das hat nichts mit deiner Position zu tun, sondern mit deiner Beziehung. Ich komme dann später nochmal drauf zurück. Also erstens, Voraussetzungen zur Vergebung. Wir müssen immer vergebend sein. Zweitens, damit Vergebung in Kraft tritt, muss immer Buße geschehen. Jetzt hör gut zu, denn ich glaube, das sind viele Missverständnisse. Es stimmt zwar, dass Jesus Christus für die Sünde der ganzen Welt gestorben ist. Stimmt ihr da überein? Christus starb für die Sünde der Welt. Aber nicht jeder Mensch hat die Vergebung erfahren. Und viele Menschen gehen unvergeben und freiwillig in die Hölle. Übrigens, die Hölle ist nicht für Menschen gemacht. Die Hölle ist nur für Satan gemacht. Jeder Mensch, der in der Hölle ist, ist dort freiwillig. Aber sie ist nicht für Menschen gemacht. Warum nun sind viele Menschen unvergeben, wenn doch Jesus für die Sünde der Welt gestorben ist? Aus einem ganz einfachen Grund, weil damit Sünde in Kraft treten kann, bedarf es der Buße, der Umkehr. Und du kannst Vergebung nicht erlangen, ohne dass du Buße tust. Wisst ihr, was die ersten Worte von Johannes des Täufers waren? Die ersten Worte, die er gepredigt hat. Die ersten Worte. Tut Buße. Wisst ihr, was die ersten Worte von Jesus Christus waren? Tut Buße. Wisst ihr, was die ersten Worte von Petrus waren, nachdem er wiedergeboren war, zu Pfingsten? Und die Leute haben gefragt, Petrus, was müssen wir tun? Tut Buße. Buße zu tun ist die Voraussetzung, das Fundament, damit ein Mensch gerettet wird von seinen Sünden. Und ohne Buße kannst du nicht gerettet sein. Buße ist das Fundament, worauf du ein Kind Gottes wirst. Ist übrigens interessant, Billy Graham, den ich sehr schätze, weil er ist einer der wenigen großen Gottesmänner, die auch leben, was sie predigen. Er hat auf Hawaii einmal eine Predigt gehalten und zu dieser großen Evangelisation kam eine ganze Abteilung von der Universität, die Psychologie studiert haben. Und sie haben den Vortrag von Dr. Billy Graham analysiert. Interessanterweise nach dem Vortrag, und Billy Graham hat klar aufgerufen, nach Vorkommen Buße zu tun, um Sündenvergebung zu bitten und frei werden von Schuld. Wisst ihr, was die Psychologen danach gesagt haben? Sie haben gesagt, wir stimmen zwar nicht mit allem überein, aber in einem hat Dr. Billy Graham psychologisch 100% korrekt gehandelt. Nämlich er hat zur Vergebung der Sünden aufgerufen. Denn das größte Problem der Menschheit ist die Schuld. Das sagen Psychologen. Also zu Gott sich zu wenden, Schuld zu bekennen, Vergebung zu erfahren, ist nicht eine christliche Sache. Das ist eine menschliche Notwendigkeit. Buße zu tun ist das griechische Wort Metanoia. Das sind zwei Worte, Meta und Noia. Das heißt so viel wie ändern und denken. Buße zu tun heißt, ich ändere mein Denken. Ich ändere mein Denken über Gott. Ich ändere mein Denken über mich und über Sünde. Das heißt, ich anerkenne, dass Gott ein heiliger Gott ist. Dass Gott Gerechtigkeit verlangt. Ich erkenne auch, dass ich ein Sünder bin, dass ich nicht so bin wie Gott und Vergebung brauche, damit ich schuldlos bin. Und dann wende ich mich zu Gott und sage, Herr, vergib mir. Das heißt Buße tun. Und ohne Buße ist Vergebung nicht möglich. Seht ihr, wenn man heute spricht, habt ihr schon mal gehört, oh, dieser Mann, das ist ein guter Christ. Wisst ihr, was die Leute damit sagen? Dieser Mann vergibt. Ein guter Christ, ein christlicher Geist, wird auch heute noch gleichgesetzt mit einem vergebenden Geist. Und das ist auch richtig so. Nur ich glaube, es wurde missbraucht. Denn da ist auch viel Falsches geschehen. Denn viele Leute glauben, Christen sind so eine Fußmatte, da kann man den ganzen Zorn ablassen, weil der muss mir sowieso vergeben. Und das ist ein Missverständnis. Schlag mal auf Matthäus 18, wenn ihr eine Bibel dabei habt. Matthäus Kapitel 18. Und ich lese da eine Geschichte vor. Ich erkläre sie gar nicht, denn ich kann sie nicht so gut erklären, wie sie da steht. Matthäus 18 und Vers 21, Vers 23. Da sagt der Herr Jesus, deswegen ist es mit dem Reich der Himmel wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der 10.000 Talente schuldete. Das sind ungefähr ein paar Millionen D-Mark. Das ist viel Geld. Da er aber nicht zahlen konnte, verständlicherweise, befahl der Herr, ihn und seine Frau und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Der Knecht nun fiel nieder, bat ihn kniefällig und sprach, Herr, habe Geduld mit mir und ich will dir alles bezahlen. Das war sowieso unmöglich, aber er hat den guten Willen. Der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt, gab ihn los und erließ ihm das Darlehen. Jener Knecht aber ging hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der ihm 100 Denare schuldig war. Das sind ungefähr 100, 200 Mark. Und er ergriff und würgte ihn und sprach, bezahle, wenn du etwas schuldig bist. Sein Mitknecht nun fiel nieder und bat ihn und sprach, habe Geduld mit mir, ich will dir bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt habe. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und gingen und berichteten ihrem Herrn alles, was geschehen war. Da rief ihm sein Herr herbei und spricht zu ihm, böser Knecht, jene ganze Schuld, diese Millionen, habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest du nicht auch dich deines Mitknechts erbarmt haben, wie auch ich mich deiner erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. Und jetzt hört gut zu. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Das heißt, so wie du dem anderen vergibst oder nicht vergibst, so wird auch dir vergeben oder nicht vergeben. Seht ihr, ich kann zwar vergebend sein, aber die Vergebung tritt erst in Kraft, wenn du Buße tust. Schlag mal auf Lukas 17. Das wird uns helfen, das zu verstehen, was ich meine. Das ist ein bisschen theoretisch jetzt, aber jetzt wird es praktisch. Lukas Kapitel 17, Vers 3 und 4. Da sagt der Herr Jesus, habt Acht auf euch selbst. Jetzt hört gut zu. Das sind die Worte Jesu. Wenn dein Bruder sündigt, was sollst du dann tun? Erstens, so weise ihn zurecht, das ist das Erste. Und wenn er es bereut, zweitens, dann vergib ihm, drittens. Das heißt, bevor Vergebung in Kraft treten kann, muss Buße da sein, es muss Reue da sein. Seht ihr, ich kenne einige Geschichten, wo der Mann Alkoholiker ist oder auch nicht, das geht auch ohne Alkohol, und kommt nach Hause und schlägt seine Frau jeden Tag. Auch die Kinder. Das kommt leider allzu oft vor. Und ich bin sicher, dass ein paar hierinnen sitzen, denen es so ergangen ist als Kind. Der Mann kommt jeden Tag nach Hause, die Frau ist Christ. Und die Frau, weil sie Christ ist, glaubt, sie muss sich jeden Tag schlagen lassen und danach ihm vergeben. Leute, das musst du nicht tun. Dieser Mann muss zuerst einmal lernen, wie man die eigene Ehefrau ordentlich und in Ehren behandelt. Sie muss ihm nicht vergeben. Sie muss vergebend sein. Aber die Vergebung wird erst dann in Kraft treten, wenn der Mann kommt und Reue zeigt und sagt, es tut mir leid, was ich getan habe, dann tritt die Vergebung in Kraft, nicht vorher. Und diese Frau muss sich nicht schlagen lassen jeden Tag, sie soll ihn verlassen, bis er Reue tut und zu ihr kommt. Denn in diesem Sinne wurde diese Vergebung missbraucht, in dem Sinne, dass Christen nur Fußmatten sind, wo man sich abtreten kann, wann man will. Das lehrt die Bibel nicht. Wir müssen immer vergebend sein. Das heißt, wenn dieser Mann kommt und Reue zeigt, dann soll diese Frau vergeben. Aber sich nicht missbrauchen machen lassen, denn Vergebung tritt erst dann in Kraft, wenn Buße geschehen ist. Drittens, die Notwendigkeit der Vergebung. Also wir hatten erstens, das Ausmaß der Vergebung hat keine Grenzen, das ist absolut. Zweitens, die Voraussetzungen der Vergebung. Wir müssen immer vergebend sein, aber Vergebung tritt in Kraft, wenn Buße geschehen ist. Drittens, die Notwendigkeit der Vergebung. Zu vergeben, wie gesagt, ist keine freie Entscheidung, die du dann tust, wenn du dich danach fühlst. Vergebung ist eine Anordnung Gottes. Wenn du nicht vergibst, dann lebst du ein Leben in Gefangenschaft. Das ist nämlich das Problem. Gott hat unser Leben in Freiheit versprochen, aber das wirst du erst dann genießen können, wenn du vergeben hast. Nicht zu vergeben, ist in die Falle Satans zu fallen. Im 2. Korinther Kapitel 2, mir ist es wichtig bei dem Thema, viele Bibelstellen aufzuzeigen, denn das ist nicht meine Idee. Das ist die Idee eines heiligen Gottes. 2. Korinther 2, Vers 10, da sagt der Apostel Paulus über die Gemeinde in Korinth, wem ihr aber etwas vergebt, dem vergebe auch ich. Denn auch ich habe, was ich vergeben habe, wenn ich etwas zu vergeben hatte, um euretwillen vergeben vor dem Angesicht Christi. Jetzt hört zu, warum? Damit, Paulus sagt, ich habe vergeben, damit wir nicht von Satan übervorteilt werden. Denn seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Wisst ihr, was Satan möchte? Dass du nicht vergibst. Wenn du nicht vergibst, bist du eigentlich in dem Sinne, in dem Bereich, in der Hand Satans. Dann hat dich Satan übervorteilt. Und wisst ihr, es ist ja auch eine Tatsache, die bedrücktesten Menschen, die bitter sind, die zornig sind, die enttäuscht sind, sind nicht jene Menschen, denen nicht vergeben wurde. Wisst ihr, welche Menschen bitter und enttäuscht durchs Leben gehen? Jene Menschen, die nicht vergeben wollen. Ich weiß eins von dir, auch wenn ich dich sonst überhaupt nicht kenne. Wenn es einen Menschen gibt, was immer er dir angetan hat und du hast ihm noch nicht vergeben, dann ist eine bittere Wurzel in deinem Leben. Und diese Wurzel ist sichtbar und macht sich breit in jedem anderen Bereich deines Lebens. Wenn du nicht vergibst, wirst du unausweichlich bitter, du wirst Selbstmitleid empfinden. Selbstmitleid ist übrigens Sünde, keine blöde Angewohnheit. Du wirst kritisch werden, und zwar negativ kritisch. Du wirst alles bekritteln, egal was es ist. Es sei denn, einer sagt genau das, was du hören willst. Das sind alles Früchte, wenn ein Mensch nicht vergibt, beziehungsweise nicht vergebend ist. Also Vergebung ist absolut notwendig. Viertens, die Praxis und das Erleben der Vergebung. Ich glaube, das ist wahrscheinlich einer der wichtigsten Punkte, weil jetzt wird's praktisch. Denn du wirst sagen, Hans-Peter, das habe ich alles schon gehört. Das ist mir auch bewusst, aber weißt du was, ich kann nicht vergeben. Es geht nicht. Nun schauen wir uns das an. Die Praxis der Vergebung. Erstens, du und ich, wir sind von Jesus aufgerufen, den ersten Schritt zu machen zur Vergebung. Wisst ihr, warum Jesus das sagt? Denn ich mit meiner Frau, wisst ihr, was ich oft sage? Ich vergebe ihr schon, aber zuerst soll sie mal auf die Knie kommen. Denn so blöd wie die war gestern, ist ja nicht normal. Wenn sie das tut, ja, ja, dann bin ich auch bereit, vorher nicht. Und wisst ihr was, diese Haltung haben wir oft. Vielen Menschen gegenüber. Matthäus Kapitel 18 haben wir gelesen, Matthäus Kapitel 18, Vers 15, da gibt Jesus uns die Praxis der Vergebung. Und liebe Leute, wenn wir nur diese paar Sätze beachten würden, gäbe es 50% der Auseinandersetzungen in unseren Gemeinden nicht. Weil wir diese Worte missachten, darum gibt es so viel Plage in unseren Gemeinden. Matthäus 18, Vers 15. Wenn du dir sonst nichts merkst, bitte merk dir das und tu es. Matthäus 18, Vers 15. Wenn aber dein Bruder sündigt, so geh hin. Wer hat gesündigt? Dein Bruder. Wer muss hingehen? Du. Wisst ihr, was wir sagen? Der Idiot hat gesündigt, dann soll auch er zu mir kommen. Jesus sagt das Gegenteil. Wenn dein Bruder sündigt, dann geh du zu ihm. Überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Und wisst ihr was? Wenn wir nur das tun würden, welch ein Segen. Wisst ihr, wie wir es leider tun? Ein Bruder sündigt gegen dich, er tut dir weh in deiner Gemeinde. Und weißt du, wo du hingehst? Zum Pfarrer, zum Ältesten oder zu deinem besten Freund. Das steht nicht in der Bibel. Weißt du, zu wem du gehen sollst? Zuerst zu Gott und dann zu dem Menschen, der dir wehgetan hat. Bitte tut das. Dann wird euer Gemeindenleben um 200% schöner. Und wenn du zu ihm gehst, wirst du erleben, zum Großteil wird er sagen, es tut mir leid. Und wisst ihr was? Gemeinschaft ist wiederhergestellt. Aber wisst ihr, was passiert? Der andere hört es von seiner Großmutter oder von anderen Gemeindegliedern und dann kommt Zorn auf, Enttäuschung und so weiter geht das. Eine Lüge gebiert die andere. Hier, also zuerst gehst du zu deinem Bruder. Übrigens, wenn du gesündigt hast, brauchst du auch nicht zuerst auf die Kanzel raufgehen und vor der Gemeinde deine Sünde bekennen. Steht auch nicht in der Bibel. Du sollst zu deinem Bruder gehen unter vier Augen, nicht vor der ganzen Gemeinde. Heute wird so viel Unbiblisches praktiziert und dann wundern wir uns, warum es in den Gemeinden nicht funktioniert. Vers 16. Wenn er aber nicht hört, das heißt, du warst zuerst bei ihm unter vier Augen, aber er kann es nicht sehen, beziehungsweise er bleibt zornig oder was immer. Wenn er aber nicht hört, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit aus zweier oder dreier Zeugen Mund jede Sache bestätigt wird. Warum sagt Jesus, wenn es unter vier Augen nicht geklappt hat, dann nimm ein oder zwei Zeugen mit, nimm reife Brüder oder Schwestern mit. Wisst ihr, warum das wichtig ist? Denn die zwei Zeugen hören zu und wisst ihr, was die Zeugen sehr oft entdecken? Das Problem liegt nicht bei ihm, sondern bei dir. Aber das kannst du nicht sehen, weil wenn du in einem Streit involviert bist, bist du nicht objektiv. Das können nur Zeugen sehen. Darum sagt Jesus sehr weise, nimm einen oder zwei mit dir und die sehen vielleicht das Problem etwas anders und so kann es geschlichtet werden. Und erst der dritte Schritt, sagt Jesus, Vers 17, wenn er aber nicht auf sie hören wird, so sage es der Gemeinde. Das ist der dritte und letzte Schritt, nicht der erste. Wenn er aber auch auf die Gemeinde nicht hören wird, so sei er dir wie ein Heide und ein Zöllner. Habe eine Frage übrigens. Wie hat Jesus Heiden und Zöllner behandelt? Denk mal drüber nach. Das ist ganz wichtig. Also, die Praxis der Vergebung ist die, dass wenn jemand gesündigt hat, du fühlst dich verletzt, dann gehst du zuerst zu ihm. Wenn das nicht funktioniert, ein oder zwei mit dir und das dritte ist die Gemeinde. Es ist eine traurige Tatsache, dass viele Christen eine absolute Vergebung empfangen haben, sie aber nicht diese Vergebung erlebt haben. Seht ihr diesen Mann in Matthäus 18 oder 19 war das? Dem wurde seine Millionen vergeben, aber er hat es nicht erfasst, er hat es nicht kapiert, was es bedeutet und hat den nächsten Knecht niedergemacht wegen ein paar lumpige deutsche Mark. Und das tun wir auch. Uns ist vergeben, wir sind rein vor Gott und dann sind wir so kleinlich bei ein paar mehr klein, die es doch gar nicht wert sind, überhaupt nur drüber zu reden. Nun, ich höre sehr oft, dass dann jemand sagt, Hans-Peter, ich sehe das schon ein, ach weißt du, diesen Menschen kann ich nicht vergeben. Wenn du nur wüsstest,
was der mir angetan hat. Ob das ein Vater ist, der dich missbraucht hat als Kind oder ein Onkel, ob das Eltern sind, die dich gesetzlich aufgebracht haben in einer gesetzlichen Kirche und du dich freischwimmen musstest, aber noch nicht frei bist, das kann viele Gründe haben. Aber wisst ihr, ich möchte euch jetzt eines sagen. Wenn du zu jemandem sagst, dir kann ich nicht vergeben, das sagst du natürlich nicht laut, aber drinnen denkst du dir es, weißt du, was du damit sagst? Damit sagst du, ich bin besser als du. Denn ich habe die Vergebung verdient, aber du nicht. Sein Problem. Denn Römer Kapitel 3, 23, wir haben alle mal gesündigt und sind schuldig vor Gott. Alle sind wir Sünder. Wir sind alle im selben Boot. Keiner steht drüber. Und wenn du Vergebung erfahren hast, dann kannst du nur dann nicht vergeben, wenn du glaubst, du bist besser als der und so etwas wie der getan hat, würdest du nie tun. Aber weißt du, warum du es nicht getan hast? Diese Sünde? Weil du vielleicht nicht den Mut dazu hattest oder die Gelegenheit. Wir sind alle fähig, die schmutzigste Sünde zu begehen, die es auf dieser Welt gibt. Das Potenzial haben wir alle. Vielleicht bist du behütet aufgewachsen und darum hast du einen enormen Vorteil. Aber, wie wir heute gehört haben auch, die Geradlinien sollen aufpassen. Die Geradlinien sollen vorsichtig sein. Paulus sagt im Korintherbrief, wenn du glaubst, du stehst, pass auf, dass du nicht fällst. Ganz wichtig. Jetzt ist noch etwas. Jetzt sagst du aber, ja, okay, ich weiß, ich muss dem vergeben, aber ich kann nicht. Ich kann nicht. Wenn ich dem vergebe, das ist Heuchelei. Ich würde den am liebsten umbringen. Und jetzt soll ich aussprechen, ich vergebe dir. Das ist Heuchlerei. Freunde, das ist nicht Heuchlerei, das ist Gehorsam. Und bitte sei nicht überrascht, wenn du dich nicht danach fühlst, diesen anderen Menschen zu vergeben. Das wirst du dich kaum. Du wirst dich nicht danach fühlen, den anderen Menschen zu vergeben. Aber wisst ihr, was das Schöne ist? Du weißt, du musst es tun. Und indem du ihm vergibst, du tust das, was recht ist, immer wieder. Weißt du, was dann geschieht? Deine Gefühle sind hier. Deine Gefühle sagen, ich kann nicht vergeben, ich will nicht vergeben, der hat es nicht verdient. Das Wort Gottes sagt dir, du musst vergeben, es macht dich frei, er ist auch nur ein Sünder, so wie du. Und auf dieser Linie triffst du deine Entscheidung und sagst, ja, ich vergebe. Dann passiert etwas ganz Wunderbares. Je mehr du an der Wahrheit bleibst, desto mehr kommen deine Gefühle zur Wahrheit dazu. Und der Moment kommt, Monate oder Jahre später, wo du aus deinen Gefühlen von ganzem Herzen sagen kannst, ich kann dir von Herzen vergeben. Aber das dauert manchmal. Und bitte erwarte nicht, dass beim ersten Mal deine Gefühle sagen, dem will ich vergeben, das wird kaum so sein. Aber du weißt, es ist recht. Und bitte lass dich vom Teufel nicht übervorteilen, denn wisst ihr, was der Teufel sagt? Du sagst heute, du gehst hier raus und sagst, okay, ich bereinige das jetzt, zuerst vor Gott und dann vor den Menschen, ich vergebe diesem Menschen in Jesu Namen. Jetzt hast du es getan. Morgen früh wirst du munter und dann denkst du dir, dieser Heini, der hat's nicht verdient. Und wisst ihr, was Satan jetzt sagt? Satan sagt jetzt, siehst du, das, was du gestern gesagt hast, war alles nur Heuchelei. Du hast ihm ja gar nicht vergeben, sonst würdest du dich heute danach fühlen. Lass dich nicht von Satan übervorteilen. Du wirst dich auch morgen nicht danach fühlen. Du tust morgen wieder das, was recht ist, und weißt du, was geschehen wird? Schritt für Schritt, durch die Gnade Gottes, kommen deine Gefühle zu der rechten Entscheidung dazu. Das ist eine wunderbare Sache. Der Herr Jesus Christus am Kreuz, wisst ihr noch, was er gesagt hat zu den Römern, die ihn gekreuzigt, geschlagen, bespuckt haben? Er hat gesagt, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Eins glaube ich zu wissen, Jesus hat sich nicht danach gefühlt, aber Jesus hat es getan. Im Lukas Kapitel 6 steht ein ganz wichtiger Vers. Lukas Kapitel 6, Vers 36 und 37. Da sagte Herr Jesus Folgendes: Seid nun barmherzig, wie auch der Vater barmherzig ist, und richtet nicht, und ihr werdet nicht gerichtet werden, und verurteilt nicht, und ihr werdet nicht verurteilt werden. Und jetzt hört zu, das ist einer meiner Lieblingssätze. Lasst los, und ihr werdet losgelassen werden. Wenn du nicht vergeben hast, bist du nicht losgelassen. Eine Bitterkeit, ein Selbstmitleid, ein Zorn hält dich. Möchtest du los, möchtest du frei werden, dann lass es los. Lasst los, und ihr werdet losgelassen werden. Sei immer der Erste, der um Vergebung bittet. Mit meiner Frau geht es mir manchmal so, wir streiten, das kommt mal vor. Und dann sage ich, bis sie jetzt nicht zu mir kommt und um Vergebung bittet, bis dahin werde ich ihr nicht vergeben. Und dann gehe ich spazieren oder so, bete mit meinem Herrn, und dann sagt Jesus zu mir, ich habe dir vergeben, als du noch Sünder warst. Ich hatte keinen Grund, dir zu vergeben. Du warst überhaupt nicht liebenswert, aber ich habe dir vergeben. Und dann bete, ich habe dich zum Haupt der Familie gemacht. Das heißt, du bist verantwortlich für das Glück der Familie. Ich möchte jetzt, dass du zu deiner Frau gehst und um Vergebung bittest. Sag ich, Vater, das war doch ihr Problem. Wie soll ich um Vergebung bitten, wenn sie so ungeistlich und alles Mögliche ist? Und dann sage ich ihm halt, schreie es ihm mal hin, und dann sagt er, jetzt gehst du nach Hause und machst es. Dann gehe ich nach Hause und sage, okay, gibst sowieso nicht nach. Dann mache ich die Küchentür auf, und dann schaut sie schon so drein, so angefressen, mache ich die Tür wieder zu und gehe wieder spazieren. Und dann macht man den zweiten Anlauf, geht wieder hin, geht rein, dann lege ich die Hand drüber und sage, bitte vergib mir, obwohl es natürlich ihre Schuld ist. Bitte vergib mir. Und dann meint sie, sagt, war sowieso meine Schuld. Und dann küsst man sich und alles ist vorbei. So funktioniert das. Aber wisst ihr, was das wirklich ankratzt, den Stolz? Und Leute, der Herr Jesus hat gesagt, kein einziger stolzer Mensch wird ins Himmelreich hineinkommen. Wir müssen lernen, unseren Stolz abzulegen. Und bete bitte nicht, Herr, mach mich gehorsam. Gott sagt, tut mir leid, du bist kein Roboter. Gehorsam musst du selber lernen. Bete bitte auch nie, Herr, mach mich demütig. Denn wisst ihr was, wenn Gott dich demütigt, das ist ein großer Fall. Lerne, demütig zu sein. In der Bibel sagt, lesen wir immer, dass die Menschen gelernt haben, sich zu demütigen. Bete nicht zu Gott, dich demütig zu machen, das tut weh. Klettere die Leiter selber runter und du wirst einen riesengroßen Segen ererben von Gott. Nun, noch eine Sache, damit hier kein Missverständnis ist. Alles, was ich jetzt gesagt habe, hat mit deiner Beziehung zu Gott zu tun, nicht mit deiner Position. Wenn wir gestritten haben, ich und meine Frau, sage ich nicht zu meiner Frau, Hannelore, wir sind jetzt wieder gut, alles ist vorbei, lass uns heiraten. Ich sage, Blödsinn, seit 13 Jahren. Ich brauche sie nicht mehr heiraten, ich war auch verheiratet, als wir gestritten haben. Ich war immer verheiratet, sie war immer Ehefrau, ich war immer Ehemann. Aber unsere Beziehung war gestört. Wenn du in Sünde lebst, heißt das nicht, dass du dich wieder bekehren musst. Du bist und bleibst Kind Gottes. Aber deine Beziehung zu Gott ist gestört. Aber wisst ihr, warum ich geheiratet habe? Damit ich mal in den Himmel komme als Ehemann. Natürlich nicht. Warum heirate ich, um mit einer Person eine Beziehung zu haben und mit ihr gemeinsam durchs Leben zu gehen? Warum bist du Christ? Um als Christ in den Himmel zu kommen? Nein! Um mit dem Herrn Jesus Christus eine Beziehung zu haben, mit ihm zu leben. Das ist der Grund, warum du Christ bist. Und wenn das nicht der Grund ist, dann ist besser, du bist nicht Christ. Denn dazu sind wir berufen. Zum Schluss noch 5 Gründe, warum wir nicht vergeben wollen. Das geht jetzt zackig. Erstens, die 5 Gründe, die hindern uns daran, jemand anders zu vergeben. Erstens, wir glauben, Vergebung, sie sagt, mir egal, wir leben jetzt unser separates Leben. Das hat sie auch schon mal gesagt. Ganz schön schlimm, gell? Das kommt vor. Man hat schon Angst. Übrigens, ich bin auch nicht perfekt, gell? Das ist eine Angst. Wir glauben, Vergebung muss sofort geschehen und das muss nicht sein. Meine Frau hat schon manchmal gesagt, ich vergebe dir noch nicht, aber die Zeit kommt. Einmal hat jemand gesagt, ich vergebe dir um 5 Uhr Nachmittag. Und wisst ihr, das ist gar nicht schlecht. Gute Idee. Man soll warten. Es ist ganz gut, auf Vergebung zu warten. Interessant, im Alten Testament mussten die Israeliten jedes Jahr bis zum Yom Kippur warten. Bis zum Tag der Versöhnung. Erst dort erlangten sie Vergebung, nicht vorher. Und wisst ihr, was auch interessant ist? Gott hat von Garten von Eden bis zu Golgatha gewartet, um Vergebung in Kraft treten zu lassen. Es ist gut, Vergebung kann warten. Wir sollen vergebend sein, aber sie muss nicht sofort in Kraft treten. Also vergib ihn ein paar Stunden später. Zweitens, der Grund, warum wir nicht vergeben, hier ist eine Ameise. Die krabbelt schon down auf der Bibel, entschuldige. Zweitens, der zweite Grund, warum wir nicht vergeben, wir glauben, vergeben heißt vergessen. Jetzt wirst du sagen, Hans-Peter, hast du gerade vorhin gesagt, wenn Gott vergibt, vergisst er. Ich habe Neuigkeiten, du bist nicht Gott. Wir glauben manchmal, Gott zu sein und auch vergessen zu müssen, wenn wir vergeben. Ich möchte eins sagen, wenn du vergibst, ist es ganz sinnvoll, nicht zu vergessen. Siehst du, es kann sein, viele haben ja mit mir geredet, einer ist mir mal auf den Fuß gestiegen, der kam so nahe ran, das passiert ja, ich bin ja nicht böse. Aber ich habe mir dein Gesicht gemerkt. Wenn ich nächstes Mal mit dir rede, schaue ich, dass ein Stuhl dazwischen ist oder so. Nicht, dass ich nicht gerne rede mit dir, aber ich habe es nicht gerne, wenn Leute reden, auf meine Füße stehen. Weil ich vergebe dir, kein Problem, aber vergessen tue ich es nicht. Ich merke mir das Gesicht. Sieh dir, Vergebung mit Vergessen gleichzusetzen, kann sogar gefährlich sein. Eine Geschichte, eine wahre Geschichte. Eine Frau, sie hatte Kinder. Als sie ein Kind war, wurde sie von ihrem Vater sexuell missbraucht. Sie hat geglaubt, sie muss ihm vergeben, das ist auch richtig, hat sie auch getan. Aber sie hat geglaubt, vergeben bedeutet vergessen. Und sie hat immer sich das ich muss es vergessen, ich muss es vergessen. Und sie hat es vergessen. Jahre später hatte sie selber kleine Kinder und hat sie einen Nachmittag ihrem Vater anvertraut. Und der Vater hat ihre Kinder dann auch missbraucht, sexuell. Es wäre gut gewesen, diese Frau hätte nicht vergessen. Verwechselt nicht vergeben mit vergessen. Du bist nicht Gott. Drittens, warum vergeben wir nicht? Wir vergessen, dass uns Vergebung widerfahren ist. Epheser Kapitel 4, Vers 32. Das ist ein schöner Vers. Epheser 4, 32. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander. So wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Ich habe mal einen Spruch gehört, der hat geheißen, der, der nicht vergibt, verbrennt die Brücke, über die er selbst laufen muss. Der, der nicht vergibt, verbrennt die Brücke, über die er selbst laufen muss. Vergiss nicht, dir ist vergeben worden. Viertens, warum wir nicht vergeben? Wir glauben manchmal bei Vergebung, ja, aber wenn ich denn vergebe, dann muss ich ja das, was er getan hat, irgendwie gutheißen. Nein, das ist falsch. Du sollst das, was dir der andere getan hat, wenn es Sünde ist, niemals gutheißen. Heißt Sünde nicht gut. Jesus tut das nicht. Das ist so unter den Teppich kehren. Ah, vergiss es, ist ja nicht so schlimm. Doch, Sünde ist schlimm. Und bitte nennt Dinge beim Namen. Scheidung ist ein Kapitalverbrechen und Sünde. Abtreibung ist Mord. Punkt. Homosexualität ist falsch und Sünde. Punkt. Klar und deutlich. Da gibt's nichts zu diskutieren. Nennt Sünde Sünde. Aber wisst ihr, was wir verlernt haben? Manchmal gibt's Leute, die nennen Sünde Sünde. Aber sie wissen nicht, wie man mit Sünden umgeht. Abtreibung ist Mord. Wenn ein Mädchen zu mir kommt, die gerade abgetrieben hat, was ist das Erste, was ich sage zu ihr? Du Mörderin, du! Nein. Du nimmst sie in die Arme, du wirst ihr zuhören, du wirst sie trösten, du wirst sie lieben, du wirst sie begleiten. Was tust du, wenn ein Homosexueller zu dir kommt? Zu sagen, oh, homosexuell ist super? Nein. Du wirst sagen, Homosexueller, kommst in die Hölle? Nein. Nein, du wirst ihn in die Arme nehmen, du wirst ihn lieben, du wirst ihm helfen, du wirst ihm eine Plattform geben, wo er sich ausreden kann, wo ihm geholfen werden kann. Sieh dir, es sind zwei Paar Schuhe, Sünde, Sünde zu heißen und wie ich mit Sündern umgehe. Das sind zwei Paar Schuhe. Und da müssen wir vorsichtig sein, das Rechte zu tun. Aber nennt niemals Sünde gut. Im Jesaja lesen wir, wehe denen, die Gutes böse und wehe denen, die Böses gut nennen. Weißt du, warum sich Menschen schuldig fühlen? Weil sie so schuldig sind. Ganz was Neues, hä? Menschen fühlen sich schuldig, weil sie schuldig sind. Aber heute fühlen wir uns schuldig und dann wird dir erklärt, ja, den Schuldkomplex hast du, weil. Blödsinn, du bist schuldig. Aber es gibt Vergebung. Der letzte Grund, warum wir manchmal nicht vergeben wollen, ist, wir glauben, wenn ich diesen Typen jetzt vergebe, den ich sowieso nicht leiden kann, dann wird der mein bester Freund. Das hält ja keiner aus. Übrigens, es ist ein Unterschied zwischen Menschen gerne haben und Menschen lieben. Ich habe nicht unbedingt alle Menschen gerne jetzt im Sinne, dass ich mich zu jedem Menschen hingezogen fühle. Nein, ich habe Menschen, die liegen mir nicht sehr. Aber wisst ihr, was ich kann? Ich kann sie lieben. Wir können alle Menschen lieben und respektieren, auch wenn wir sie nicht unbedingt jetzt sympathisch finden. Das ist okay. Darum lesen wir auch im Kolosserbrief zwei Dinge. Ertraget einander und vergebet einander. Denn wisst ihr, manchmal ist der andere einfach anders und wir interpretieren das Anderssein als Sünde. Nein, das ist kein Sünde, der ist nur anders. Ich möchte euch auch sagen, am Samstag die drei Jungs, die hier gesungen haben, ich habe ein paar Kommentare gehört, die etwas unbarmherzig waren. Es ist mir auch zu laut und so weiter. Aber wisst ihr was? Sie zu verurteilen, das steht uns nicht zu. Denn wir haben unsere verschiedenen Geschmäcke. Und wisst ihr was? Diese Musikkultur ist eine andere Kultur. Das ist eine Kultur. Aber das hat nichts mit Sünde zu tun. Aber wir sagen, oh, das müssen Sünde sein. So ein Blödsinn. Wisst ihr was? In meiner Kirchengemeinde, wo ich wohne, das ist noch eine richtig alte, eingesessene, traditionelle Gemeinde. Wenn du da Gitarre spielst in der Kirche, dann kommst du fast von Satan. Denn in der Kirche darf nur Orgel gespielt werden. Nur Orgel ist ein Gottesinstrument, alles andere ist satanisch. Ich übertreibe jetzt natürlich ein bisschen, aber wisst ihr, würdet ihr zustimmen, Gitarre in der Kirche ist satanisch? Nein, da lächelst du drüber. Warum haben wir dann das Recht zu sagen, wenn eine Trommel dasteht, ah, die muss aber von Satan sein? Wo ist die Linie? Seht ihr, das sind Kulturen, das hat wenig mit Sünde zu tun. Also, wir glauben, wenn ich jemand vergebe, dann muss ich auch sein bester Freund sein, das stimmt nicht. Ich habe von einem gehört, der hat gesagt, an dem Tag, als ich meinem Vater vergeben habe, hat mein Leben wirklich begonnen. Aber wisst ihr was? Zu diesem Zeitpunkt war sein Vater bereits 10 Jahre tot. In diesen 10 Jahren hat dieser junge Mann seine Bitterkeit im Herzen behalten gegen seinen Vater. Nach 10 Jahren konnte er ihm vergeben oder hat ihm vergeben und da wurde er frei. Aber die Beziehung mit seinem Vater konnte nicht wiederhergestellt werden, weil der war tot. Aber die Vergebung war notwendig. Eine andere Geschichte, mit der möchte ich schließen. Die Geschichte hat sich abgespielt in Pakistan. Ein Mann wurde ins Gefängnis geworfen für ein Verbrechen, das er nie begangen hat. Aber der Bürgermeister dieser Stadt, so nennen wir halt das, eine sehr einflussreiche Person, hat etwas verbrochen und konnte es so hindrehen, es auf diesen anderen, der nichts bedeutet hat in der Gesellschaft, dass er die Schuld auf ihn abwälzen konnte. Und dieser Mann bekam 20 Jahre Gefängnisstrafe für eine Kriminalität, die er nie begonnen hat, die er nie begangen hat. Dieser Mann war bitter und zum Gefängnis hat er gesagt, wenn ich rauskomme aus dem Gefängnis, dann bringe ich dich um. Menschlich gesehen zu Recht. Er war dann ein paar Jahre ins Gefängnis, Christen kamen, haben Zeugnis gegeben und dieser junge Mann hat sich bekehrt. Er hat sich gut gefühlt und wurde nach 5 Jahren freigelassen vom Gefängnis. Nach 5 Jahren, das sind menschlich gesehen verschwendete Jahre, waren sie für ihn zwar nicht, weil er zum Glauben kam. Nach 5 Jahren ist dieser Mann in den Bus gestiegen, aus dem Gefängnis in den Bus und ist in die Ortschaft gefahren, wo dieser Bürgermeister wohnt, den er versprochen hat, ihn umzubringen. Als er hinfahrt, da gab es große Spannungen bei vielen Leuten, denn die wussten das, die wussten, der kommt. Und er ging stracks zum Haus von diesem Bürgermeister. Der Bürgermeister war drinnen, Angst gehabt, hat an die Tür geklopft, er hat aufgemacht. Dann hat er zu diesem Bürgermeister gesagt, ich wollte Ihnen nur sagen, ich habe Ihnen vergeben. Dann hat dieser Bürgermeister die Tür aufgemacht und gesagt, wunderbar, komm und essen wir zusammen. Dann hat der junge Mann gesagt, es kann sein, dass ich mit Ihnen nie essen werde. Und heute ganz sicher nicht. Ich bin nur gekommen, um Ihnen zu sagen, dass ich Ihnen vergeben habe. Hat sich umgedreht und ist wieder gegangen. Denn Vergebung bedeutet nicht unbedingt die Wiederherstellung einer Beziehung. Aber sie ist notwendig, damit du frei wirst, das Leben zu leben, das Gott für dich gedacht hat. Himmlischer Vater, wir danken dir für das Vorrecht dieser Vergebung, die uns völlig frei, allein aus deinem Kreuzestod widerfahren ist. Und wir danken dir dafür. Herr, wir wollen diese Vergebung in Anspruch nehmen und uns daran erfreuen. Und im selben Maße, Herr, wollen wir bereit sein, den unseren Schuldigen zu vergeben. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Amen.